Deutschlandfunk Interview.
Die Halbzeit ist erreicht bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Morgen ist ein Tag lang Pause und dann beginnt die wahrscheinlich noch spannendere, noch wichtigere Woche, weil dann alles auf das Finale zuläuft. Heute haben Wissenschaftler in Dubai eine umfangreiche Studie vorgestellt, an der Dutzende Fachleute mitgeschrieben haben. Die Federführung dieser Studie hatte die Universität von Exeter. Aus Deutschland war das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung beteiligt. Eine Kernaussage dieser Studie ist, selbst wenn der globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzt werden sollte, könnten bislang funktionierende Ökosysteme kippen. Und wenn sie dann kippen, dann könnte dies eine Kaskade weiterer drastischer Folgen haben. Ich spreche jetzt mit Jonathan Donges, Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Guten Tag, Herr Donges.
Guten Tag, hallo.
Sie haben an dieser Studie, von der jetzt die Rede ist, mitgeschrieben, mitgearbeitet. Greifen wir uns von den verschiedenen Kipppunkten, von den verschiedenen Ökosystemen, von denen die Rede ist, vielleicht ein oder zwei heraus. Das sind die großen Eisdecken, die Eisschilde in Grönland und in der Antarktis, die dafür sorgen, dass auf den Satellitenbildern diese Gegenden bislang, wir jedenfalls, sehr weiß sind, schneebedeckt, eisbedeckt. Diese Schilde werden dünner und sie werden kleiner, schon jetzt. Beschreiben Sie uns das. Wie wird deren Kipppunkt aussehen?
Ja, wir wissen, dass in diese Eisschilde, das ist ja zum einmal wichtig, sich klarzumachen, dass unheimlich viel Wasser in den Eisschilden gespeichert ist, weil sie ja nun mal aus Wasser bestehen, also aus gefrorenem Wasser, aus Eis. Und wenn die Eisschilde sich zurückziehen, kleiner werden, das Volumen abnimmt, dann landet dieses Wasser am Ende ja im Meer. Und dadurch kommt es zum Meeresspiegelanstieg. Und wenn Kipppunkte überschritten werden bei diesen großen Eisschilden, dann kann es eben zu einer Beschleunigung des jetzt schon stattfindenden Meeresspiegelanstiegs kommen und eben auch in längerfristig zu einem sehr hohen Meeresspiegelanstieg. Also beim grönländischen Eisschild ist das Gesamtvolumen entspricht einem globalen mittleren Meeresspiegelanstieg von bis zu 7 Metern. Und beim westantarktischen Eisschild sprechen wir von bis zu 3 Metern. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man in Norddeutschland an der Nordseeküste steht, dann sind 7 Meter zum Beispiel auch, das ist wirklich viel. Das würde zu großen Problemen führen an den Küsten, an die man sich auch teilweise nur mit sehr, sehr hohen Kosten oder gar nicht gut anpassen kann. Jetzt ist es so, dass die Kipppunkte, die abgeschätzt sind, die wir in der Forschung, die wir in dem Bericht erfasst haben, die befinden sich, diese Unsicherheitsbereiche, denn es gibt ja große Unsicherheiten, die befinden sich bereits in einem Bereich von aktuell erreichten Temperaturen der globalen Erwärmung. Also wir sprechen bei beidem, also beim grönländischen Eisschild und auch beim westantarktischen Eisschild, muss man jetzt sagen, das ist der westliche Teil, der kleinere Teil des antarktischen Eisschildes, der dynamisch so ein bisschen entkoppelt ist von dem größeren Teil, dem ostantarktischen Eisschild. Also diese beiden, Grönland und Westantarktis, haben die kritischen Schwellenwerte, die Kipppunkte, wahrscheinlich zwischen 1 und 3 Grad globale Erwärmung. Wir sind ja heute bei 1,2 Grad. Ja, das heißt, es könnte sein, dass diese Kipppunkte bereits überschritten sind. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch Forschung, die auch in dem Bericht erfasst wird, die darauf hindeutet, dass es bereits zu einer Destabilisierung gekommen sein könnte von Teilen der Westantarktis und auch von Teilen von Grönland.
Das heißt, die Phase, in der man das hätte verhindern können, die ist jetzt eigentlich schon durch.
Das ist nicht klar. Also das ist eben so, dass wir sehen, dass das Risiko es ist möglich, dass Kipppunkte bereits überschritten worden sind. Wir wissen aber auch, dass diese Systeme sehr träge sind. Mhm. Also die Eisschilde sind ja sind sehr, sehr große Massen von Eis, die haben eine hohe thermische Trägheit und deshalb dauert es auch wirklich Jahrhunderte und Jahrtausende, bis so ein Eisschild wirklich komplett abschmilzt.
Achso, ne? Dann ist ja gut. Also, ja, oder was sagt ihr, gut nicht, aber dann haben wir ja noch, oder hat die Menschheit ja noch sehr, sehr viel Zeit. Also ich versuche mir vorzustellen, wie können sich Gesellschaften vielleicht drauf einstellen. Also das ist nichts, was jetzt in den nächsten 10 oder 20 oder 30 Jahren womöglich aktuell wird.
Genau, also es ist so, diese langfristigen Folgen, dieser große Meeresspiegelanstieg, der spielt sich eher wirklich den nächsten Jahrhunderten ab. Aber diese Weichenstellung, können wir das noch verhindern oder nicht, die passiert wirklich, wie auch in dem Beitrag vorhin gesagt wurde, die passiert wirklich in den nächsten 5 bis 20 Jahren. Ja, und ein wichtiger Punkt dabei sind eben sind auch sogenannte Overshoot-Trajektorien der globalen Erwärmung. Also ob wir Kipppunkte überschießen, nur für eine kurze Zeit, ja, zum Beispiel 1,5 Grad. Es gibt ja auch Szenarien, wo danach dann das Klima sich wieder abkühlt. Zum Beispiel dadurch, dass man große negative Emissionstechnologien implementiert, ja, über die ja auch viel bei der COP diskutiert wird. Dadurch könnte, wenn also die Überschreitung der Kipppunkte nur kurz passiert für wenige Jahre oder wenige Jahrzehnte, dann ist es möglich, das noch zu verhindern. Wenn aber die Temperaturen eben lange über diesen Kipppunktschwellen bleiben, dann kann es irgendwann zu irreversiblen Veränderungen kommen.
Das sind ja sehr, sehr viele Unsicherheiten, auf die Sie da hinweisen. Vollkommen zu Recht natürlich, das ist Wissenschaft, eben auch immer zu markieren, wo sind die Grenzen dessen, was ich sicher sagen kann. Sie haben vorhin gesagt, also wenn die Erwärmung zwischen einem oder bis drei Grad liegt, das ist ja wirklich ein großer Korridor. Und Sie wissen ja auch, wie Politik funktioniert, nämlich oftmals mit Ausweichstrategien. Das sind die Ergebnisse, die Sie und Ihre vielen Kollegen vorlegen, die lassen ja wirklich viel Interpretationsspielraum noch zu.
Ja, das ist, es gibt diese Unsicherheiten, die auch in dem Bericht eben viel diskutiert werden. Letztlich ist für mich immer zentral und auch für viele Kollegen, die daran beteiligt sind und die dazu ja auch mit Politik und Gesellschaft im Gespräch sind, dass eben das Vorsorgeprinzip hier eine Leitlinie sein kann. Ne? Dass man sagt, das Risiko, wir haben zwar diese Unsicherheiten, aber die Risiken, wenn denn die Kipppunkte überschritten würden und irreversible Veränderungen losgetreten würden, die sind so groß, so fundamental, dass man die Unsicherheit dann eher als Vorsichtsmaßnahme betrachten muss und sagen muss, dann müssen wir eigentlich schon jetzt anfangen, das sehr, sehr ernst zu nehmen, weil wir sind ja schon in diesem Risikobereich, dass die Kipppunkte überschritten sind, ne, bei Grönland und Westantarktis. Das heißt, jetzt schon muss das Anlass sein zu sagen, wir müssen die Emissionen, ne, fossiler Treibhausgase und auch in der Landnutzung sehr, sehr schnell wirklich runterfahren. Und die beste Variante, um wieder in einen stabilen Bereich beim Klima zu kommen, ist eben die Netto-Null bei den Emissionen im Jahr 2050.
Sie schreiben in der Studie auch von sogenannten positiven Kipppunkten. Davon hatte ich, muss ich sagen, noch nichts gehört bis dahin. Können Sie kurz und knapp erklären, was ein positiver Kipppunkt sein könnte?
Genau, das ist auch ein wichtiger Teil des Berichts. Es geht hier um Entwicklungen in sozialen Systemen, in Gesellschaften, wo es eben zu schnellen und auch selbstverstärkenden Veränderungen kommen kann, die positiv sind im Sinne von, dass dann eine Transformation zum Beispiel zu einem kohlenstofffreien Energiesystem, Mobilitätssystem und so weiter erreicht werden kann und gleichzeitig auch, dass das so geschehen kann, dass eben keine zum Beispiel weiter grassierende soziale Ungleichheit daraus folgt. Das ist also normativ. Es ist, das positiv bezieht sich auf diese wünschenswerte Nachhaltigkeitstransformation. Und es gibt eben ganz viele Hinweise, in welchen Teilen der Gesellschaft oder auch der Wirtschaft, der Technologie es zu solchen selbstverstärkenden Prozessen kommen kann. Also es ist da so die fundamentale, die grundsätzliche Dynamik ist da ähnlich wie beim Klima, nur dass es eben beim Klima diese selbstverstärkenden Prozesse eher negativ sind für uns und wir uns da Sorgen machen, das Risiko betonen. Bei den gesellschaftlichen Veränderungen betonen wir hier, gucken wir uns vor allem die positiven selbstverstärkenden Prozesse an.
Schatten und Licht. Jonathan Donges war das vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Donges, danke für das Gespräch heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
Sehr gerne, tschüss.
Tschüss.